Danke, Herr, dass du durch dein Wort zu uns reden willst und ich möchte dir bitten, dass das auch heute möglich ist, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass unsere Herzen offen sind, dass ich es gut erklären kann und dass die Leute da es gut verstehen können. Wir bitten dich darum, Herr. Amen. Jesus ist einmal gefragt worden, was das wichtigste Gebot ist. Ihr erinnert euch sicher, die Schriftgelehrten haben ihn gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und seine Antwort war klar, liebe Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Wir lesen das in Markus 12, in Matthäus 22. Aber wisst ihr, dass Jesus, der alle Gebote erfüllt hat, die Gott dir gegeben hat, dass der einmal auch gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch. Habt ihr es im Ohr? Was ist das neue Gebot? Dass wir einander lieben, genau. Ein neues Gebot, hat er gesagt, ergibt es uns, dass wir einander lieben. Ich habe euch den Text mitgebracht, wenn du kurz klickst. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und die Liebe, die dort steht, über das haben wir schon öfter gesprochen, das ist jetzt nicht die Sympathie, gell? Das ist nicht die Philia, das ist ja nicht die Storge, die Verbundenheit in der Familie, die Blutsverwandtschaft, das heißt recht nicht Eros, das ist die göttliche Agape-Liebe. Bei allen diesen Versen, wo das steht, liebt einander, ist von einer göttlichen Liebe die Rede, die nicht die Gegenleistung sucht, die nicht auf Sympathie beruht, die ein Beschluss ist und deswegen unerschütterlich ist, die nicht an Voraussetzungen gebunden ist. Und das ist eine sehr hohe Latte. Und das zweite Wort, was dort steht, das einander, allelon, so irgendwie heißt das, das heißt, das drückt aus das gegenseitig und wechselseitige, ja, in beide Richtungen, und zwar auf Augenhöhe. Ja. Das Lehren zum Beispiel ist nicht auf Augenhöhe. Ich stehe jetzt da drüber und ich lehre euch was und ihr hört es zu. Das ist nicht auf Augenhöhe. Aber unsere gegenseitige Liebe soll auf Augenhöhe sein. Das soll in die gleiche Richtung gehen. Das soll nicht eine Abhängigkeit sein. Das soll ganz wechselseitig sein. Und es ist klar, das geht nicht allein. Einander lieben können wir nicht allein. Und das möchte ich heute noch ein bisschen klarer machen. Aber zuerst schauen wir mal, dieses Gebot, einander zu lieben, das ist nicht nur so eine kleine Fußnote von Jesus. Das steht, ich habe es ausgesucht, 12-mal in der Bibel. 12-mal. 3-mal sagt es Jesus selber, wenn du klickst, ich habe euch die Stellen aufgesucht. Und zwar genau mit diesen zwei Worten. 3-mal sagt es Jesus selber, da in Johannes 13 und dann auch im Kapitel 15 wiederholt er das noch 2-mal, während er mit seinen Jüngern redet. Das ist ja beim letzten Abendmahl. Ja? Also auch ganz eine wichtige Szene. 6-mal sagt es der Johannes, der Liebesapostel, der das ja auch in sein Evangelium geschrieben hat. Ja? Das war ja der, den Jesus lieb gehabt hat. So nennt er ihn. In seine 2 Briefe sagt er das insgesamt 6-mal. 2-mal sagt es der Paulus in Römer und in 1. Thessalonicher und 1-mal sagt es der Petrus. Aber das ist jetzt noch nicht so konkret, was heißt das jetzt, Liebe einander? Und bevor ich das praktischer mache, möchte ich noch einmal darauf eingehen, wozu gibt es dieses Gebot. Ja? Und das ist wie bei allen Geboten. Es ist ein Gebot, das nicht dazu da ist, dass wir errettet werden, dadurch, dass wir das einhalten. Wir können das nicht erfüllen. Wir können das nie so hundertprozentig erfüllen. Das heißt, wenn das dein Kriterium ist, dass du gut genug bist für Gott, weil du alle liebst, dann wirst du daran scheitern. Das Gebot ist deswegen da, damit wir ein Licht für andere sind, weil wir errettet sind. Ja? Es ist nicht der Weg zur Erlösung, sondern es ist eine Frucht der Erlösung. Es ist eine Folge der Erlösung. Warum wissen wir das? Wir sehen das, weil es Jesus gesagt hat, damit die anderen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt nicht, liebet einander, damit ihr in den Himmel kommt. Und sagt nicht, liebet einander, damit ihr glücklich seid und ein erfülltes Leben habt. Obwohl das alles stimmt. Sondern er sagt, damit die anderen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wie gesagt, das kann man nicht allein. Das ist wie eine Ehe führen, das kann man auch nicht allein. Und das geht nur in Beziehungen zu anderen Christen. Und mit diesem Einander sind die Kinder Gottes gemeint. Und jetzt habe ich die Idee gehabt, wo steht noch im Neuen Testament, dass wir irgendwas einander tun sollen? Das gleiche Wort, was da bei Liebet einander steht. Wo steht noch einander? Einander die Füße waschen? Ja, genau. Du hast den ersten Punkt schon gefunden. Was ich gemacht habe, ich habe geschaut mit einer Wortkonkordanz, wo steht, dass wir einander etwas tun sollen. Und meine Idee war, das wird die Erklärung dafür sein, wie Liebe einander funktioniert. Ja? Das heißt, wir schauen uns jetzt an, was uns geboten ist, was wir einander tun sollen. Und wir werden sehen, das erklärt uns, was heißt das, einander zu lieben. Und das Erste, du hast mir eine Frage schon beantwortet, die ich an das ganze Publikum stellen wollen. Es gibt eine weitere Sache, die Jesus sagt, die wir einander tun sollen. Und das ist interessanterweise auch in dem Kapitel Johannes 13, wir sollen einander die Füße waschen. Ich lese euch jetzt das, weil das der Zusammenhang ist von der ganzen Stelle. Gell? Johannes 13, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simon, Sohn dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Dann gibt es ein bisschen Auseinandersetzung mit dem vorlauten Petrus, der meint, Jesus braucht das bei ihm nicht machen. Und Vers 12 ließ sie weiter, als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Also nicht auf Augenhöhe bei Jesus, gell? Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Und das sagte Jesus so seinen Jüngern, wenn ich das jetzt für euch getan habe, als euer Herr und Meister und Lehrer, dann seid ihr erst recht schuldig, sagt er sogar, das untereinander zu tun. Und ihr wisst das damals mit den Füßen, gell? Da hat man nicht umsonst gesagt, dass das, was auf der Straße liegt, dass das der Straßenkot ist. Gell? Und wenn man dort mit Sandalen geht, in einer nicht gepflasterten, nicht kanalisierten Straße, dann sind die wirklich schmutzig, gell? Hast du das schon einmal probiert, jemanden die Füße zu waschen? Also in der Pflege ist das ja eine ganz normale Aufgabe. Ja. Aber ich empfehle euch das für die Ehe. Das ist ganz was Schönes, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Da gehört einerseits das Geben dazu, aber auch das Empfangen, dass man sich das tun lässt. Da ist ganz viel drin. Und ich schlage vor, ich möchte euch fragen, wir werden zum Schluss der Predigt noch eine Abstimmung machen, ich möchte euch die Gelegenheit bitten, dass wir das als praktische Übung untereinander machen. Wir suchen einen Termin und jeder, der will, ist dabei und wir setzen uns im Kreis und der rechte Wurst dem linken die Füße im Kreis, bis wir durch sind und wir werden den Text mit Jesus anschauen und wir werden das gemeinsam machen. Und wehe, einer hat vorher seine Füße parfümiert. Das ist nicht Zweck der Übung. Ja? Ich frage euch noch einen. Wenn man mit der Predigt fertig ist, das ist jetzt kein Spaß, ich mache das. Und ich glaube, das ist was, wo wir was spüren. Zweiter Punkt, wo einander steht, einander vergeben. Das ist das gleiche Wort, einander. Wir finden das in Epheser 4, Vers 32, ich habe euch die Stunde aufgeschrieben, und auch in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Es ist vielleicht auch die erste Übung, die man hat beim Einanderlieben, ja? Dass man einander vergeben muss. Und das Vergeben, das ist jetzt ja nicht nur für irgendeine Ungeschicklichkeit oder so. Das Vergeben, das braucht man ja gerade erst, wenn es wirkliches Unrecht gegeben hat, wenn es echte Verletzung gegeben hat. Ja? Wie Christus euch vergeben hat, sogar da. Das war jetzt ja eigentlich eine eigene Predigt. Ja. Was gehört zum Vergeben dazu? Wir haben einmal an so einem Workshop gehabt, vielleicht grabe ich das noch einmal aus. Ich habe jetzt Anfang Februar habe ich einen freien Predigtslot, wo ich noch nicht genau weiß, was ich machen will. Zum Vergeben gehört zuerst einmal, dass man die Verletzung sieht und nicht verleugnet. Ja. Man sagt, es ist wirklich, es hat mir was wehgetan. Man sagt, ah, es ist eh nichts. Der andere hat es eh nicht so gemeint, es war eh nichts. Wenn man das wegschiebt, dann verhindert man die Vergebung, die es vielleicht braucht, weil ja die Verletzung ja doch da ist. Gell? Und das Zweite ist, und das kann man aber vom anderen nicht unbedingt einfordern bei der Vergebung. Vielleicht wird der andere nie verstehen, was er dir getan hat. Oder die Person, die dich verletzt hat, ist schon verstorben. Was machst du denn dann? Du kannst vergeben, auch wenn der andere das nicht einsieht. Das Zweite ist ein bewusstes Loslassen und Freisprechen von dem. Ja, ich vergebe das, hast du das auch, ich wärme das jetzt nicht bei jeder Gelegenheit auf, ich behalte das nicht im Kopf, ich möchte es abgeben. Und wir können das ans Kreuz bringen. Wir können Jesus darum bitten, dass er uns das vom Herzen nimmt. Und die Vergebung ist natürlich, das ist schon im Namen drin, etwas, was man gibt. Das kann man nicht fordern. Du kannst Vergebung nur geben, du kannst sie erbitten vom anderen, aber du kannst sie nicht fordern. Es ist immer etwas, was freiwillig gegeben wird. Und wenn wir das sagen und schauen, wie Christus, dann treffen alle diese Punkte auf Christus auch zu. Er hat die Verletzung gesehen, die durch die Sünde passiert. Vielleicht mehr als wir, weil er allwissend ist, weil er in die Herzen schaut. Der hat nicht weggeschaut von dem. Und er hat bewusst gesagt, ich bin die Vergebung. Er hat sich als Opfer ans Kreuz gegeben. Er hat das wirklich vorgemacht, ans Kreuz zu gehen. Und er hat uns diese Vergebung geschenkt. Wir hätten keine Position, sie von ihm zu fordern. Ja? Also wenn da steht, wir sollen einander vergeben, so wie Christus uns vergeben hat, dann haben wir das für Christus keine Kleinigkeit. Ein allmächtiger Gott, ja, ich vergib. Das hat ihn ja alles gekostet. Und diese Art von einander lieben, indem wir einander vergeben, das ist echt ein Alleinstellungsmerkmal von einer guten Gemeinschaft unter Gotteskindern. Daran scheitern Ehen, daran scheitern Freundschaften und auch wir in der Gemeinde scheitern oft am Vergeben. Aber wenn das gelingt, dann ist das wahr geworden, was Jesus gesagt hat, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil das gibt es sonst dann nirgends, dass Leute sich wirklich vergeben können. Ich habe die Trauungsandacht gehört und einander zu vergeben, haben sie dort ganz aktiv angesprochen. Gell? Also sie haben vier Sachen gesagt zu euch bei eurer Trauung. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Aber vergeben war dabei. Eins war, dass ihr einander genießen sollt. Finde ich auch gut. Aber das habe ich, glaube ich, nicht gehört. Das Nächste, was wir da haben, was da steht beim Einander, das ist einander ertragen. Es klingt jetzt nicht wie etwas, was man jemandem bei einer Hochzeit ans Herz legt. Ertragt einander. Gell? Die heiraten ja aus anderen Gründen. Ja? Aber trotzdem, das gehört dazu. Und wenn das jetzt Jesus zu uns sagt, ertragt einander, wenn das durch den Paulus zu uns gesagt wird, dann heißt das ja, da gibt es keine Illusionen. Ja? Wir sind Glieder am Leib Christi. Wollen wir einander überhaupt ertragen? Wollen wir uns überhaupt aushalten? Oder sagen wir, nein, mit dem, besser, wenn ich den nicht sehe. Da fange ich nicht zum Streiten an. Aber wir sind aufgerufen, einander zu ertragen. Wir brauchen die Gemeinschaft, damit wir das Gebot erfüllen können. Weil wenn wir uns ausweichen, wenn wir fernbleiben, wenn wir mit dem lieber nichts zu tun haben, ja dann ertragen wir den nicht. Ja. Und das Ertragen, das hat ja zwei Seiten. Das eine ist, ich ertrage den anderen, aber das andere ist, die anderen ertragen mich. Und das ist an sich, was jeder sich wünscht, dass er eine Gemeinschaft hat, wo ihn Leute so aushalten, wie er ist. Ja? Der Ruf nach Liebe heißt eigentlich, ertragt es mich, haltet es mich aus. Wie schön ist das? Bei einem Eheversprechen, wenn jemand sagt, ich stehe zu dir, obwohl ich dich kenne, weil ich dich kenne, mit guten und mit schlechten Seiten. Das könnt ihr ja auch zusprechen. Genau. Der nächste Punkt, wo einander steht, was für uns heißt, was einander lieben konkret heißt, ist einander ermuntern, trösten, ermahnen. Ich habe das jetzt mit Schrägstrich geschrieben, weil das ist im Griechischen ein Wort und das kennen wir. Das Wort heißt Parakaleo und das ist der Paraklet, der Heilige Geist, der eben der Tröster, der Ermahner, der Ermunterer ist, der wie heißt der beim Gericht, den man hat, der Beistand, der Anwalt, genau, das alles. Ja. Fürsprecher, alles, das ist in dem Wort drinnen, deswegen habe ich drei Wörter mit Schrägstrich geschrieben. So wird der Heilige Geist bezeichnet. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und das ist kein Zufall, dass wir aufgefordert werden, einander zu trösten, ermahnen, ermuntern. Mit dem gleichen Wort, was der Heilige Geist hat. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist durch die Geschwister spricht. Es ist das gleiche Wort, es ist kein Zufall. Lass den Heiligen Geist durch Geschwister zu dir sprechen. Ist dir das schon passiert? Hat dir ein Bruder, eine Schwester schon einmal etwas gesagt, wo du gesagt hast, das war jetzt von Gott? Kann der Heilige Geist durch dich zu Geschwistern sprechen? Genauso. Vielleicht spürst du das, dass du eine Person ermutigen sollst. Für einen Dienst. Weiter zu beten, nicht aufzugeben. Oder sonst irgendwas. Das heißt, dass wir uns gegenseitig ermuntern und ermahnen sollen, heißt eigentlich, dass wir den Heiligen Geist durch uns zu anderen sprechen lassen sollen und erwarten, dass andere, dass bei anderen der Heilige Geist zu uns spricht. Und dazu brauchen wir die Gemeinschaft. Und das ist jetzt die Frage. Ist das, was wir miteinander reden, ist das automatisch vom Heiligen Geist? Na, wir reden ja über das Wetter und wir tratschen und wir richten uns aus und wir machen alles Mögliche. Aber die Möglichkeit ist da. Der Heilige Geist lebt in uns, dass er in uns zu Geschwistern reden kann. Gibst du den anderen Gottes Rat? Oder gibst du ihnen nur guten Rat? Hoffentlich guten Rat. Aber vielleicht auch Gottes Rat. Und was da sicher hilft, ist, dass wir, bevor wir uns treffen, dass wir echt uns von Herrn stellen und sagen, Herr, wenn du heute möchtest, dass jemand dein Wort in mein Leben spricht, dann mach meine Ohren auf. Oder wenn du möchtest, dass ich jemandem dein Wort sage nachher, hilf mir das so zu sagen, dass es wirklich dein Wille ist und auch ankommt. Also ich habe das schon erlebt, dass meine Brüder Gottes Wort in mein Leben geredet haben. Nicht indem sie mir ein Bibelzitat, ja das auch. Aber in einer ganz konkreten Situation, wo es darum gegangen ist, dass ich dem Rudolf vergeben muss, das habe ich selber nicht gesehen. Und bin dazu aufgefordert worden und habe gerungen drum und habe geblärt, weil ich habe nichts falsch gemacht. Es hat mich echt viel gekostet, aber es waren meine Brüder, die in mein Herz geredet haben, was Gott nicht hätte reden können, weil ich nicht hören wollte. Und das wünsche ich auch, diese Art von Gemeinschaft, wo wirklich die Geschwister zueinander Gottes Wort reden können. Für mich war es, dass ich da einer Person öffentlich vergeben soll. Für die ist es vielleicht ganz was anderes. Aber das wäre echt ein Alleinstellungsmerkmal unserer Gemeinschaft als Kinder Gottes. Ja? Dass wir nicht nur miteinander ratschen, weil wir uns wohlfühlen, sondern dass wir einander wirklich durch den Heiligen Geist Gottes Weisheit sagen können. Und es braucht Demut, es zu sagen, es braucht Demut, es anzunehmen, es braucht auch Einfühlungsvermögen, von dem ich natürlich ganze Berge habe. Ja. Aber das ist möglich. Und das ist uns verheißen und dazu sind wir aufgefordert. Was können wir noch einander? Was soll man noch einander? Wir sollen einander uns unterordnen und wir sollen einander dienen. Ja? Ich lese jetzt eine Stelle aus Epheser 5. Wenn man jetzt nur den Vers liest, den an, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, nachher kann man den Vers auf das beziehen, was vorher gesagt wird und auf das beziehen, was nachher gesagt wird. Ja? Vorher steht, wie wir miteinander geisterfüllt leben sollen in der Gemeinde. Ja? Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt, sagt allezeit für alles Gott und Vater im Namen unseres Herrn Danke. Ordnet einander unter in der Furcht Christi. Also wenn man das zurückbezieht, dann ist es ein gegenseitiges Unterordnen von alle. Und wenn man dann weiterliest den Text, die Frauen den eigenen Männern als den Herrn, dann ist dort ein besonderer Bezug auf die Ehe. Das heißt, diesen Vers 21, den kann man auf das zurückbeziehen oder auf das vor. Der bedeutet das doppelt. Und auf diese spezielle Situation in der Ehe möchte ich jetzt nicht eingehen, das ist ein eigenes Thema. Aber wir sehen auch an anderer Stelle, wo Dienen steht, ich habe euch die Stellen aufgeschrieben, Galater 5, 13, 1. Petrus 4, Vers 10, dass auch die Leiter in der Gemeinde, auch die Ältesten sollen dienen und nicht herrschen. Die Ersten sollen die Letzten sein, sagt Jesus. Ja. Es gibt auch ganz eine bekannte Szene, die möchte ich euch kurz vorlesen. Wenn man genau liest in die Evangelien, da gibt es mindestens zwei Situationen, wo die Jünger diskutiert haben, wer ist denn der Bessere. Einmal ist es so, dass sie miteinander, der Johannes und der Jakobus, glaube ich, gemeint haben, sie werden rechts und links von Jesus sitzen und die anderen Jünger haben gesagt, ah, habt ihr einen Porsche oder was? Und dann sind sie zu Jesus gegangen und haben gedacht, der wird das jetzt aufklären. Das andere Mal haben sie, in einem anderen Evangelium steht, dass sie die Mama vorgeschickt haben. Die Mama haben sie vorgeschickt, die zwei Jünger, dass sie bei Jesus den Ehrenposten auserholt und so weiter. Gell? Also das müssen mindestens zwei so Situationen, das war scheinbar echt ein Thema unter die Jünger, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht war das bei Rabbis und Schülern übrig, das üblich, dass es da bessere und schlechtere gegeben hat. Aber ich lese euch Markus 10, Vers 42, Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch. Sondern wer von euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Also das ist mir eingefallen beim einander dienen und einander unterordnen. Das ist wirklich ein Prinzip und das ist radikal anders, als wie wir rund um uns sehen. Überall woanders geht es darum, wer ist der Wichtigste, wer ist der Beste, wen stellen wir vorne auf, wo geht der hin? Jesus sagt, bei uns ist es anders. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn wir das als Gemeinschaft miteinander schaffen, dass wir wirklich einander unterordnen und dienen und dass sich keiner besser vorkommt und aufspült, wo ja auch die anderen dazugehören, die das gern haben und den hochheben, dann sind wir wirklich ein Licht für die Welt. Ja. Dann gibt es noch den nächsten Vers im Römer 15, da steht, einander aufnehmen. Ja. Und das wird, hat auch, wie Christus euch aufgenommen hat. In dem Zusammenhang dort, wo steht, da geht es um neue Gläubige, dass man sie aufnimmt und willkommen heißt. Aber es geht da nicht nur um Gastfreundschaft, nämlich dieses Wort aufnehmen, da steht auch, habe ich das abgekürzt da in Philemon, zweimal im Brief Philemon. Und wie ihr wisst, der Philemon, ist ja ein Brief, da geht es um den entlaufenen Sklaven, gell? Den Onesimus, heißt der, glaube ich. Und der Paulus schickt den, der ist gläubig geworden, und der schickt den wieder zurück zu seinem Sklavenherrn. Und der bittet ihn, den dort wieder aufzunehmen. Das ist das Wort. Da geht es jetzt nicht darum, dass man jemanden ein Essen auf den Tisch stellt, sondern der ist wirklich wieder vollkommen aufgenommen worden, und zwar nicht als Sklave, sondern als Bruder, sogar zu ihm wird. Gell? Das Wort gibt viel her. Wir sollen einander aufnehmen, so wie ein entlaufener Sklave in Ehren wieder aufgenommen worden ist, ist die Leute eigentlich da, gell? Wenn man sich den Gebrauch von dem Wort anschaut. Und in Jakobus 5, das ist das Letzte, was ich von den einander geboten nennen will, im Vers 16, das lese ich euch vielleicht kurz vor. Da hinten ist es. Das Furha ist vom Gebet der Ältesten für Kranken die Rede. Gell? Und nachher steht aber in Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Das ist zweimal wieder dieses Wort, alle irgendwas, was eigentlich die Augenhöhe, die Wechselseitigkeit heißt. Ja? Wir sollen füreinander beten und die Sünden einander bekennen, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet. Das heißt, da steht jetzt nicht, dass sie zu den Ältesten gehen sollen, weil die kennen und sollen das tun, sondern da steht einander. So wie einander lieben, einander vergeben, sollen wir füreinander beten und sogar einander unsere Sünden bekennen. Und das braucht natürlich auch eine gute Beziehung, die das aushaltet. Da brauche ich Vertrauen zu jemandem, dass ich ihm sage, was ich falsch gemacht habe. Und da erwarte ich mir von ihm auch, dass er mit dem vertrauensvoll umgeht, aber auch, dass er im Gebet an meiner Seite steht. Ja? Und wenn das möglich ist in unserer Gemeinschaft, dann ist das ein großer Segen. Weil dieses Gebet des Bruders, der Schwester, der ich etwas anvertraut habe, ist auch eine große Ermutigung für mich. Ich möchte ganz kurz noch auf ein paar Verse eingehen, was wir einander nicht tun sollen. Ja? Also wir haben jetzt angeschaut, einander lieben, wo steht noch, was wir einander tun sollen? Und da haben wir die Punkte, die konkreten gesehen, was sollen wir einander tun? Vergeben, dienen, höher schätzen. Aber es ist auch ein paar Sachen, die wir nicht tun sollen, und auf die können wir, glaube ich, relativ kurz eingehen. In Kolosser 3, Vers 9 steht, wir sollen einander nicht länger belügen. Ja? Also, die Wahrheit in Liebe reden. Wir sollen einander nicht richten, steht in Römer 14, Vers 13. Ist klar, das Richten, das passt nicht zum Unterordnen, es passt nicht zum Vergeben, es passt eigentlich auch nicht zum Ertragen, weil der Richter, der stellt sich hier drüber und sagt, ich habe das im Griff, aber du, ja. Und das Richten, das fängt nicht erst bei Gericht an oder bei einer Verurteilungssituation, die offen ausgesprochen wird. Das Richten, das fängt eigentlich im Gespräch mit Dritten schon an, oder? Wenn man immer mit jemandem redet, der nicht da ist. Ja, der Angeklagte ist nicht anwesend, aber er wird gerichtet. Kennt ihr das? Das fängt vielleicht im Gedanken an, dass wir richten. Es gibt sogar ein Dialektwort, das heißt ausrichten. Ich glaube, das wisst ihr, was das heißt, wenn jemand jemanden ausrichtet? Das richtet man nicht ihm aus, sondern allen anderen. Genau. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Du wirst nie wissen, welche Gründe und Motive ein anderer Mensch hat für sein Handeln, auch für seine Fehler, auch für seine emotionalen Ausbrüche. Du weißt es nicht. Gott ist der Einzige, der es weiß. Und deswegen sind wir schuldig, voneinander das Beste anzunehmen. Sieh mal. Das heißt nicht richten. Zu sagen, ich verstehe nicht, warum die Person das getan hat, aber ich will sie dafür nicht verurteilen. Es ist mein Bruder. Der Geist Gottes wird ihm das sagen. Vielleicht bin ich der mit ihm reden kann unter vier Augen und Einfühlsam. Vielleicht muss er es ganz woanders machen. Genau. Wir sollen einander nicht richten. In Galater 5, Vers 26 steht, wir sollen einander nicht herausfordern und nicht beneiden. Da geht es um Konkurrenz. Ja. Klar, wenn wir verschiedene Glieder am Leib sind, warum macht Konkurrenz wenig Sinn? Wir sollen ja zusammenarbeiten. Ja. Es kann nicht sich das Ohr wünschen, so gut wie das Auge zu sehen, weil es ja eine andere Aufgabe hat. Ja. Du kannst auf die Hände nicht so schnell laufen wie auf die Füße. Weil die Füße sind dafür da. Die Hände machen wir so anders. Vergleich hinkt, ich weiß. Alle Vergleiche hinken. Aber wenn wir verschieden sind im Körper und zusammenarbeiten sollen, dann soll man nicht einander herausfordern und einander beneiden. Sondern wir haben verschiedene Aufgaben und stehen an verschiedenen Plätzen. Die Steine im Tempel raffen sich auch nicht alle um den gleichen Platz. Und das Letzte, was dort steht, was wir einander nicht machen sollen, das ist jetzt aus dem Kontext, 1. Korinther 7, Vers 5, für Eheleute gemeint, wir sollen einander nicht entziehen. Der Kontext dort ist ganz klar, es geht um den ehelichen Verkehr. Und das Wort, was dort steht, das heißt sogar nicht berauben. Das zeigt uns das auf. Als Ehepartner sind wir füreinander ein Geschenk. Und wenn einer dem anderen diese Nähe entzieht, dann nimmt er ihm etwas weg, dann beraubt er ihn. Und es geht nicht nur um den ehelichen Verkehr, sondern es geht um alles, was die Ehepaare voneinander brauchen und einander schenken sollen. Da geht es um Respekt. Wir sollen einander den Respekt nicht entziehen. Ja? Oder uns dessen berauben. Da geht es um Unterstützung. Da geht es um Zeit. Da geht es um viel mehr, was wir einander geben sollen. Und dürfen. Und schenken. Und dort, wie in vielen anderen Sachen, auch das Prinzip, was wir beim Vergeben schon gehabt haben, das kann man nur geben, das kann man nicht fordern. Ich will dir dazu jetzt nicht sagen. Schauen wir uns das jetzt zusammenfassend an. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Die Einandergebote, klickst du noch einmal. Was heißt einander lieben konkret? Ich habe nachgeschaut, was sollen wir noch einander tun und habe versucht, dieses einander lieben konkret zu machen. Wir sollen einander die Füße waschen, wir sollen einander vergeben, wir sollen einander ertragen, ermuntern, trösten, ermahnen, wir sollen einander unterordnen und dienen, wir sollen einander aufnehmen, wir sollen einander die Sünden bekennen und füreinander beten. Und was sollen wir nicht tun? Wir sollen einander nicht belügen, wir sollen einander nicht richten, nicht herausfordern, nicht beneiden und auch nicht entziehen. So. Werden wir das immer schaffen? Nein. Jetzt habe ich gedacht, jetzt her, ja, wir schaffen das. Nein. Wir werden das nicht schaffen. Wie alle Gebote werden wir das nicht schaffen. Immer. Müssen wir das immer schaffen? Nein. Genauso wenig. Weil Jesus ist ja für unsere Unfähigkeit ans Kreuz gegangen. Das ist ja unsere Sünde, dass wir das Gute, das wir sollen, nicht tun und das Schlechte, was wir nicht sollen tun. Dafür ist er ja ans Kreuz gegangen. Das habe ich schon gesagt, das ist nicht die Latte, dass wir in den Himmel kommen, sondern es ist möglich, so eine Gemeinschaft zu leben. Und es ist nur für uns als Gottes Kinder möglich. Alle anderen haben keine Chance, das zu tun. Wir können das. Und zwar nicht wir, sondern Christus in uns. Das ist die Botschaft. Es ist nur für Gottes Kinder möglich. Jesus sagt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal einer guten christlichen Gemeinschaft. Ich schaffe das nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber Christus in uns schafft das. Der Heilige Geist, das neue Leben in uns, schafft das. Jesus kann vergeben. Jesus kann ertragen. Das hat er alles bewiesen. Er lebt in uns. Es ist eine großartige Gelegenheit. Es ist eine Möglichkeit, Salz und Licht zu sein. Es ist eine Frucht der Erlösung. Weil wir erlöst sind, weil wir neues Leben haben. Deswegen ist das möglich erst. Und klarerweise geht das nur, wenn wir Beziehungen zueinander haben, so wie der Dieter letztens gesagt hat, die Gemeinschaft lebt von der Beziehung. Wenn wir Zeit miteinander verbringen, und jetzt rede ich nicht vom Gottesdienst nur, ja, sondern in unserer Freizeit. Vielleicht gibt es Sachen, die du mit anderen Glaubensgeschwistern zusammen machen kannst. Vielleicht tust du so wie ich gerne Bergsteigen, dann gehen wir mal zusammen. Vielleicht hast du ein Hobby, das du mit jemandem teilst. Vielleicht gibt es in deinem Beruf Glaubensgeschwister. Vielleicht gibt es an deinem Arbeitsplatz jemanden, der Gott liebt. Dann könntest du doch mit dem Zeit verbringen und die mit dem auf der Backe haben, zusammen beten. Es kriegt ganz eine andere Dimension. Vielleicht braucht man auch mehr Gemeinschaft daheim oder in der Familie. Diese Einandergebote, die können wir alleine nicht leben. Du kannst nicht allein daheim sitzen und sagen, ich vergebe allen, ich diene allen, ich ertrage alle. Du übertragst überhaupt keinen, wenn du allein bist. Die selber vielleicht. Ja. Wisst ihr, wie man? Das ist jetzt nicht eine Forderung, die das Wort Gottes auf euch legt. Das ist eine Chance. Es ist eine gewaltige Gelegenheit. Und ich komme auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Wer wäre bereit, dass wir uns da an einem Abend einmal treffen, da herin, mit einem Handtuch und einem Kübel warmem Wasser und uns reihum die Füße waschen? Wir werden den Text anschauen und dann das im Kreis machen und miteinander beten und dann gehen wir wieder heim. Aber es ist eine praktische Übung, wie wir einander lieben können. Soll ich öffentlich fragen? Nicht, soll ich nicht fragen. Okay, du bist dabei, passt. Ihr kennt es, auf der Website ist meine Nummer, ist meine E-Mail-Adresse. Wenn sich mehr wie 3 Leute bei mir melden im Laufe der nächsten Woche, dann mache ich 3-4 Terminvorschläge, dann machen wir das. Die anderen brauchen es gar nicht wissen. Okay, wo und wie. Ja. Vor dem Tag, Freitag und bei Einstimmung für Ostern am Donnerstag. Ja. Wir haben das bei uns selber einmal gemacht. Ja. Mit den jugendlichen Kindern. Ja. Es ist halt so, dass wenn wir da eine Veranstaltung draus machen, wo dann alle kommen, dann müssen alle, gell? Weil dann kann man jetzt nicht sagen, ich mache nicht mit. Es ist ein bisschen eine Bloßstellung auch. Deswegen mein Angebot, ihr schreibt mal, ob ihr an dem Interesse hättet. Ihr müsst natürlich nicht nur bereit sein, jemanden anderen, den ihr vielleicht gar nicht so gut noch kennt, die Füße zu waschen, sondern auch euch die Füße waschen zu lassen. Schreibt es mir und wenn es ein paar Leute sind, dann machen wir einen Termin und wir brauchen es auch keinen anderen verraten. Wir brauchen keine Zaungäste. Das ist einander lieben ist kein Zuschauersport. Das ist was für Teilnehmer. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort so konkret ist, was das heißt, einander zu lieben. Und dass man das auserfinden kann. Und wir bitten dich so, dass du uns immer mehr Liebe zueinander schenkst und da immer mehr Gelegenheit, die konkret auszudrücken. Dass es nicht nur so ein diffuses Gefühl ist, sondern sich in Taten und Worten und auch in unseren Gedanken zeigt, dass wir einander lieben, weil du uns das geboten hast. Nicht damit wir in den Himmel kommen, weil wir so brav sind und so lieb sind, sondern weil du uns erlöst hast und das erst möglich gemacht hast, dass wir einander vergeben und einander ertragen. Wir bitten dich darum, dass das in unseren Ehen immer mehr sichtbar wird und wir bitten dich darum, dass das auch in unserer Gemeinde sichtbar wird, damit wir Licht und Salz sind zu deiner Ehre. Amen.